Schall und Raum, der Podcast für Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur. Willkommen zu einer neuen Folge von Schall und Raum. Heute mit Monique Jüttner, Professorin für Entwerfen, Baukonstruktion und Material an der School of Architecture Bremen. Mein Name ist Christian von Wissel. Ich bin für die wissenschaftliche Leitung des BZBs verantwortlich und übernehme heute die Rolle als Gastgeber von Schall und Raum. Celine Schmidt-Hamburger, die ich sonst durch das Programm geführt hat, arbeitet nunmehr als Projektassistentin an der TU Wien und ich hoffe aber, dass ich sie einigermaßen ersetzen kann und dass ihr mit meiner Stimme auch vorlieb nehmt. Heute wollen wir ein neues Format ausprobieren und euch auf einen Besuch der aktuellen Ausstellung Material Matters im BZB mitnehmen. Monique und Studierende der Architektur an der School of Architecture in Bremen haben sich mit Materialströmen und der Kreislauffähigkeit von Baumaterialien beschäftigt und die Ergebnisse ihrer Forschung in sehr ansprechenden Infografiken übertragen. Diese findet ihr zum Download in den Shownotes, behaupte ich jetzt. Monique guckt mich schon komisch an. Also, beginnen wir. Hallo Monique.
Hallo.
Es ist Tradition, bei Schall und Raum mit einem kleinen Spiel zu beginnen, um dich besser kennenzulernen. Ich sage dir 7 Wörter oder Konzepte und du antwortest spontan mit dem, was dir dazu jeweils einfällt. Mhm. Okay, ready?
Ja.
Bremen.
Ja, das ist unsere Wirkungsstätte wohl.
Material.
Oh, das ist das Thema, was mich gerade sehr beschäftigt und womit sich auch diese Ausstellung beschäftigt.
Zukunft.
Oh, ja, das ist das. Was vielleicht auf dem Spiel steht und um die wir uns sorgen sollten. Und auch das tun wir, genau.
Dann habe ich ein bisschen tiefer in der Vergangenheit gekramt, Cottbus.
Ja, da habe ich tatsächlich die Methode, die wir hier verwendet haben, das erste Mal ausprobiert. Mit Studierenden der Stadtplanung. Genau, und jetzt übertrage ich das mit diesem Projekt hier auf andere Themen.
Mendrisio.
Ah, ja, da habe ich studiert und das ist auch ein ganz herrlicher Ort der Kontemplation, an dem man sehr gut studieren kann, mit ganz vielen tollen Menschen von der Welt, in so einem ganz kleinen Dorf. Mit ganz vielen guten Lehrkräften auch. Sehr inspirierend.
Dann habe ich noch forschendes Lernen.
Das ist auch was mich begleitet in der Lehre, weil ich finde, dass man, dass man mit dem forschenden Lernen quasi sich aufmacht, etwas selbst zu verstehen oder zu erkunden, was man vorher vielleicht noch nicht erfasst hat und das einem auch nicht so vorgesetzt wird von irgendjemandem, sondern und das ist eigentlich das, was wir hier auch tun, so eine Art experimentierendes Lernen.
Und als letztes Tagebaulandschaften.
Ja, das ist was, das mich in meinem Leben auch schon sehr früh begleitet hat. Ich komme eben aus der Lausitz. Das ist eine Braunkohle-Region, die jetzt auch vor einem ganz großen Wandel steht.
Mhm. Ja, vielen Dank. Ja. Super, dann steigen wir ein und gehen sozusagen jetzt in die Ausstellung.
Ja.
Monique, los geht's. Ich wollte zuerst fragen, wer die Ausstellung gemacht hat. Du hast es ja nicht alleine gemacht, sondern mit Studierenden. Vielleicht kannst du kurz über den Kontext erzählen.
Genau, wir haben mit Studierenden der Architektur haben wir eigentlich während zwei Semestern uns mit dem Thema beschäftigt und im ersten Durchlauf sozusagen haben wir das sowohl Methode getestet als auch verschiedene Darstellungsformen und im zweiten Durchlauf haben wir uns direkt schon auf so ein Ausstellungsformat fokussiert und haben dann mit den Studierenden zusammen sowohl die Inhalte, die hier zu sehen sind, entwickelt, aber auch eigentlich das Ausstellungsdesign und ja, die Art, wie wir das kommunizieren wollen. Und gebaut haben wir die Ausstellung auch tatsächlich mit zwei Studierenden, die uns dabei unterstützt haben. Und wir hatten, das müssen wir zugeben auch, oder zugeben, das sollten wir erwähnen, weil es ist wichtig für das Gelingen dieses Formats, was sehr auf Grafik baut. Wir hatten Unterstützung von Grafikkern und einfach Designfachleuten mit Detlef Rahr von der HFK Bremen und mit Philipp Neumann, der als Grafiker uns auch unterstützt hat.
Genau. Die Motivation sozusagen, also wie kam es dazu, sich diesem Thema zu widmen? Klar, du unterrichtest sozusagen auch Material, in Teil des Curriculums, aber konkret die Motivation, wie es zu dieser Untersuchung gekommen ist.
Genau, also mir ist aufgefallen, dass es unglaublich schwer ist und insbesondere auch Studierenden sehr schwer fällt, kluge Materialwahl zu treffen. Und das liegt daran, dass es sehr schwer ist, sich diese komplexen Zusammenhänge zu erschließen, warum ein Material vielleicht CO2-intensiver ist als ein anderes oder warum es aus anderen Gründen vielleicht besser ist, nach Alternativen zu suchen. Und ich habe auch bemerkt, dass vielleicht auch sogar nicht nur Studierende, sondern auch praktizierende Architekten in der ganzen Flut von industrieller Werbung und Produktvielfalt sich auch wirklich gut navigieren zu können und vielleicht auch nicht auf so einfache, wie soll ich sagen, Bezeichnungen wie, ja, das ist grün, das ist ökologisch, also da auch in der Lage zu sein, das einschätzen zu können. Und dafür habe ich es zunehmend als wichtig empfunden, so eine Art Herangehensreise zu vermitteln. Wie kann man sich überhaupt quasi unabhängig informieren? Wie kann man wirklich verstehen, was da, ja, welche Umweltwirkungen mit verschiedenen Materialien zusammenhängen? Und vielleicht noch, was ich auch interessant finde, was ich ja in den letzten Jahren oder was man beobachten kann in der Architektur, ist natürlich, dass die Lebenszyklusanalyse, also eine Quantifizierung dieser Umweltwirkungen, mit verschiedenen Tools, das hat zugenommen und das ist sehr wertvoll. Und trotzdem bleibt hinter diesen Zahlen, die man dann hat und an denen man sich quasi entlang tasten kann, bleibt ganz viel abstrakt und unklar. Und daraus ist mir nicht der Wunsch entstanden, aber ich habe einfach empfunden, da gibt es wie eine Lücke, die man vielleicht versuchen könnte zu schließen, auf eine bestimmte Art diese Komplexitäten auch visuell darzustellen und zugänglich zu machen. Und das ist vielleicht die Motivation, die dahinter steht, weil ich einfach das Gefühl habe, da gibt es so eine Art Verständnisproblem. Oder eben Zahlen können, die sind sehr emotionslos, die können nicht kommunizieren, was da dahinter steht. Und deswegen habe ich nach Alternativen gesucht, um das besser zu zeigen, sozusagen. Mhm.
Nochmal, das ist natürlich sozusagen implizit schon eigentlich uns klar, dass es eine Veränderung braucht. Aber wenn du nochmal einen Satz zu der Materialwende, die wir im Bauwesen brauchen, sagen kannst.
Genau. Das große Thema, ich weiß nicht, ich hoffe, dass es angekommen ist bei allen. Wir haben verschiedene Dimensionen, die bei Materialien eine Rolle spielen. Wenn wir beim Thema Lebenszyklus sind, es wird immer wichtiger, was quasi... Also Lebenszyklus ist ja der, oder wir... traditionell gucken, oder traditionell auch nicht, aber wir Architekten haben uns darauf reduziert, sozusagen Baustoffe nur zu betrachten für den Zeitraum, in dem sie in Gebäuden sind oder in dem wir für die Planung diese Materialien eben aussuchen und haben im letzten Jahrhundert, würde ich sagen, nicht mehr so sehr darauf geachtet, wo kommt das eigentlich her, also was ist quasi vor diesem Zeitraum, den ein Baumaterial im Gebäude verbringt, was ist da passiert mit diesem Baustoff? Das gucken wir uns wie nicht mehr an, da haben wir wie kein Wissen mehr drüber. Und genauso ist es eigentlich mit diesem Zeitraum, nachdem ein Gebäude quasi nicht mehr existiert oder abgebrochen wurde oder, was dann mit diesen Baustoffen passiert. Das sind, die waren wie so ein blinder Fleck und die haben uns auch nicht interessiert. Und eigentlich ist es aber genau wichtig, diese Zeitspannen in den Blick zu nehmen, weil da entstehen die großen Belastungen für die Umwelt, eben insbesondere durch die Ressourcenverbräuche, die zusammenhängen damit, oder die Energieverbräuche. Mhm. Ich sage jetzt nur noch als Stichwort in dem Zusammenhang, ganz wichtig ist natürlich die graue Energie gespeichert in Gebäuden. Das haben wir auch alle schon gehört.
Ja, wir haben es alle gehört, aber irgendwie hat man das Gefühl, da draußen ist es trotzdem noch nicht so ganz angekommen.
Genau.
Aber konkret zu der Ausstellung, sozusagen, habt ihr eine oder vielleicht waren es auch mehrere Forschungsfragen konkret formuliert, sozusagen, die euch in der Suche dann geleitet haben?
Genau, wir haben, also ich habe den Studierenden mitgegeben, sie sollen sich im besten Falle für einen Baustoff oder ein Bauprodukt sich interessieren und dann herausfinden und nachforschen, aus welchen Rohstoffen das eigentlich besteht und welche Ressourcen davor eingesetzt wurden, um diesen Rohstoff zu gewinnen, welchen Weg diese Rohstoffe genommen haben oder auch die Ressourcen, um die herzustellen, und in welcher Weise sie auf diesem Weg quasi Orte, Landschaften, Regionen oder Länder geprägt haben und vielleicht auch welche sozioökonomischen Beziehungen im Zusammenhang mit dem Material entstanden sind oder normalerweise entstehen. Vielleicht gibt es auch so baukulturelle Praktiken, industrielle Prozesse, vielleicht gibt es auch Machtverhältnisse, die diesen Rohstoffstrom prägen, und eben auch die Frage, in welche ökologischen Prozesse der eingebunden ist. Und das war die Aufgabe, das in den Blick zu nehmen und das zu visualisieren.
Und also methodisch klang ja jetzt schon an, so ein bisschen wie ihr gearbeitet habt, aber vielleicht kannst du noch einmal sozusagen ein bisschen ausführen, was diese Methode ist, also wie die sozusagen funktioniert oder.
Mhm. Zuerst, was ganz wichtig ist, ist eigentlich so ein gesamtheitlicher Blickwinkel oder nein, ein gesamtheitlicher Blick auf Materialien und das und diese Gesamtheitlichkeit, die kommt aus dem Ansatz der Systemtheorie, die eigentlich genau seit längerem quasi, das ist, ja, da gibt es viel Theorie, aber was eigentlich die wichtige Message aus der Systemtheorie ist, dass alles mit allem irgendwie zusammenhängt und dass sozusagen Systeme immer auch Teil eines größeren Systems sind und dass wir ganz oft nur verändern können, wie Dinge laufen, wenn wir die übergeordneten oder Systeme, in die ein anderes System eingebettet ist, erstmal überhaupt erfassen und verstehen, damit wir auch so Stellschrauben finden können. Und das nennt man dann so Feedback Loops. Und erst wenn man quasi da an einer Stellschraube was verändert, kann man das große System anpassen. Und das ist eine Denkweise, die hat dazu geführt, dass man bemerkt hat, dass eigentlich so dieses Silo-Denken, was man ja in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen kennt und was sich etabliert hat und was auch zu guten Lösungen geführt hat, aber man hat gemerkt, dass erlaubt eben nicht, so große Zusammenhänge wie eben die Klimakrise zu bewältigen. Und darum ist das erstmal ein ganz wichtiger Ansatz, dass wir merken, alles ist irgendwie relevant und wir können nicht mehr nur diese Scheuklappen aufsetzen und sagen, gehört nicht zu meiner Disziplin, gucke ich mir nicht an, sondern es ist eigentlich eben wichtig, den Blick zu weiten. Und das bedingt dann eine große Komplexität, mit der wir irgendwie auch klarkommen müssen. Und das ist das eine, also das systemische Denken. Und das zweite ist eigentlich so eine Methode auch aus der Geografie, und das nennen wir Follow the Thing und das gibt es auch als Materialstromanalyse, also verschiedene andere Disziplinen kennen diese Fachwörter, aber die basieren darauf eigentlich, dass man quasi den Weg, den verschiedene Stoffe durchlaufen, so, und der führt dann in geografische Regionen, aber auch in Produktionsstätten, zu Menschen und so weiter und so fort, dass man den einfach verfolgt und versucht abzubilden. Und das sind so die zwei Ansätze, die uns quasi begleitet haben und die uns hoffentlich auch so einen größeren Weg hingegeben haben oder eine Möglichkeit gegeben haben, so mit diesen komplexen, unübersichtlichen Verstrickungen irgendwie klarzukommen.
Jetzt, wir kommen gleich noch sozusagen, wenn wir durch die Ausstellung gehen, auch noch zu den Landschaften und dem Geografischen. Ich selber komme ja so ein bisschen aus der Soziologie und kenne das unter Objektbiografien. Mhm. Das ist sozusagen der Fokus da vielleicht ein bisschen mehr auf den Menschen, die impliziert werden in solchen Prozessen. Mhm. Wie, kurz am Rande vielleicht, ja, sozusagen, wie sind die Menschen sozusagen, die in euren Schaugrafiken mit hineingekommen sozusagen, die eben Materialien abbauen irgendwo oder die transportieren oder?
Genau, ich habe da versucht, viel darauf hinzuweisen. Ich habe bemerkt, dass die Studierenden, denen ist das nicht so leicht gefallen und es gibt eigentlich fast nur eine Arbeit, die das mal ganz kurz irgendwie sich als Nebennotiz wahrgenommen hat, dass ja wahrscheinlich der Abbau von verschiedenen Rohstoffen in Ländern, in denen geben Menschenrechte oder vielleicht auch Kinderarbeit und, oder die Arbeitsbedingungen von Menschen nicht so sehr im Zentrum stehen wie vielleicht in anderen Ländern, dass es da durchaus quasi Ungerechtigkeiten geben könnte. Aber das ist eine Arbeit, also das muss man ehrlich zugeben, war nicht ein Hauptfokus der Studierenden, ja. Also da gibt es sozusagen eine Lücke, würde ich sagen, in diesen Arbeiten.
Ja gut, das ist ja vielleicht auch nicht fertig, man kann ja auch sozusagen weiterarbeiten.
Genau, das stimmt.
ich würde aber gerne, weil sozusagen jetzt ein bisschen hineintauchen und ich dachte, wir haben auch ja vorab sozusagen uns überlegt, dass wir vielleicht drei Arbeiten rauspicken oder drei Materialien, um das so ein bisschen zu beispielhaft uns da durchzuführen. Und als erstes wollten wir mit, oder wie Aluminium hatten wir ausgesucht.
Genau, und vielleicht können wir ganz kurz sagen, wir haben eigentlich so als Resultat liegen jetzt, ich glaube, 7 Arbeiten vor uns. Eine Studierendengruppe hat sich im Prinzip mit Beton auseinandergesetzt, eine Gruppe mit Aluminium, eine andere mit Gips, noch eine andere mit Bauschutt. Es gibt eine Gruppe, die sich mit Holz beschäftigt hat, eine mit Flachglas und dann eine, ein Produkt aus der Industrie, was eigentlich ein Glasrecyclingprodukt ist. Also das sind 7 verschiedene Themen sozusagen, die hier auf dem Tisch liegen. Und wir haben jetzt gesagt, wir schauen uns mal 3 an, weil wir genau, wir wollen das nicht so unendlich dehnen. Und wir haben jetzt gefunden, dass Aluminium spannend ist, Gips ist spannend und eben auch der Bauschutt. Und vielleicht kann man mit dem Bauschutt anfangen, weil das irgendwie so einfach das Thema ist, was uns aktuell beim Bauen, also keine Ahnung, das hat auch schon die meiste Aufmerksamkeit vielleicht, würde ich sagen,
ja, gerne.
Bekommen und zu Recht, weil das natürlich einfach an dieses große Thema, ich habe vorhin gesprochen von diesen Zeiträumen vor oder nach dem Leben von Materialien in Gebäuden, nimmt also diese Arbeit genau diesen Zeitraum nach, ja, nach der Zeit in einem Haus oder einem Gebäude in Blick. Und die Studierenden haben jetzt hier auch so, grafisch haben sie sich, haben sie eigentlich so einen Ausdruck gewählt von einer klassischen Stoffstromanalyse und deswegen sieht man hier eigentlich auf diesem Plakat ganz schön, wie sie das sortiert haben. Also die haben mal die Mengenverhältnisse grafisch abgebildet von diesem ganzen Volumenstrom, den man da hat. Und das sind eben knapp 50-55% der deutschen Abfälle sind Bauabfälle. Darin enthalten sind auch quasi also der Aushub aus Baugruben. Oh. Und relativ interessant ist, dass wir immer in Deutschland von einer sehr hohen Verwertungsquote sprechen. Und das war sehr interessant für die Arbeit, haben die Studierenden gemerkt, ja, aber wir, es wird ja schon viel verwertet, es wird nicht so viel weggeschmissen. Und die haben eigentlich herausgefunden, dass knapp 40-60% verwertet werden. Und das wird immer auch als sehr positiv dargestellt. Und bei weiterem Hinschauen hat man dann aber, oder haben auch die Studierenden gemerkt, so, aber das heißt ja eigentlich eine Art Downcycling und keine gleichwertige Weiterführung oder Weiternutzung dieser Materialien. Und 40-60% wandern tatsächlich diese Abfälle direkt zur Deponie und nur knapp, ich würde sagen, 30% werden zu Recyclingprodukten verarbeitet und von diesen 30% sehr wenige wirklich auf einer gleichbleibenden Qualitätsstufe. Und das ist vielleicht auch wichtig, da habe ich sehr gestaunt auch, dass Studierenden das gar nicht so explizit klar war, dass es einen großen Unterschied zwischen Downcycling und gleichwertigem Recycling sozusagen gibt. Und da ist bei der Arbeit tatsächlich auch so eine Sensibilität dafür entstanden. Und die Studierenden haben sich, die haben dann mal sich einen sozusagen einen typischen Baustoff bei Abrissen rausgesucht, nämlich den Backstein, weil das eben tatsächlich eins von den Elementen ist, sozusagen, weil es ein handliches Format ist, lässt sich das auch händisch zurückbauen, Stück für Stück. Je nachdem, wie es vermörtelt ist, kann man das, geht das sogar einfach oder nicht so einfach. Sie haben herausgefunden, Zementmörtel, die also, das ist ja wie heute gemauert wird mit Zementmörtel, während zum Beispiel ältere Mauern wurden mit Kalkmörtel vermauert, die lassen sich sehr viel einfacher wieder trennen. Die sind dann auf eine Baustelle gegangen und haben da auch mal so erfasst, mit welchen Werkzeugen das gemacht wird, mit welchem Zeitaufwand. und haben dann eigentlich als so eine kleine Unterrecherche von dem rausgefunden, dass sozusagen ein neuer Ziegelstein, also einer, der neu hergestellt wird, im Preis ungefähr zwischen 80 Cent und 1,85 Euro kostet, während einer, der wiedergewonnen ist, und kostet auch zwischen 80 Cent und 1 Euro. Man merkt, das ist nicht so viel.
Aber eigentlich schon billiger sozusagen. Ja.
Eigentlich schon ein bisschen billiger. Interessant ist dann auch der Energieverbrauch, den sie da haben sie eigentlich rausgefunden. Ein Ziegelstein braucht, wenn er recycelt ist, 1 Kilowattstunde, während ein neu hergestellter Ziegelstein, und da muss man jetzt aufpassen, die haben nicht unterschieden zwischen Klinker, und da gibt es ja große Unterschiede. Da ist also ein neuer ist zwischen 6 und 18 Kilowattstunden. Mhm. Und mal in Fernseheinheiten gerechnet sind zum Beispiel, wären das 84 Stunden Fernsehen im Vergleich zu 7 Stunden Fernsehen. Und die Prozessdauer ist tatsächlich auch noch interessant. Ein recycelter Ziegelstein, der braucht 2 bis 3 Tage, bis der quasi wieder zur Verfügung steht, während ein neu hergestellter zwischen 6 und 12 Tagen braucht. Also das fand ich, ist so eine Art Unterkategorie, die war jetzt ganz interessant. Die haben sich jetzt im Einzelnen dann nicht noch Glas angeguckt und Beton, sondern die haben jetzt einfach gemerkt, es gibt quasi verschiedene Baustoffe, die sich besser eignen für dieses gleichbleibende, quasi ohne Downcycling wiederverwenden. Und es gibt einfach, eben Beton ist ein Rohstoff, der sich eher schwierig im Moment einfach rückbauen lässt, als es sei denn, es sind eben Elemente, die vorher eingebaut worden sind. Und da geht's schon los. Also man merkt schon, wenn ich das jetzt beschreiben will, dann sind wir sofort in den Details und aber auch sofort wieder bei all den Themen, die uns gerade in der Architektur ja beschäftigen, nämlich die Rückbaubarkeit und die Elementierbarkeit von Bauteilen und Baustoffen. Und da merkt man schon, da gibt's ja eine ganze Palette. Und im Prinzip zeigt jetzt diese Arbeit, und deswegen ist es auch in der Architektur ja gerade schon, es kommt ja an in der Lehre und auch in der Praxis, wir müssen, wenn wir schon neu bauen, müssen wir so bauen, dass wir eben leicht zurückbauen können, damit wir in Zukunft dass das gleichbleibende Recycling bei gleichbleibender Qualität, damit das mehr werden kann und nicht irgendwo bei nur 5% sozusagen liegt. Und das müssen wir schaffen. Und was die hier auch noch in den Blick genommen haben, was ganz interessant ist, ist ja auch die Problematik, umso mehr Abfall wir haben müssen, umso mehr müssen wir auch irgendwo deponieren. Und hier haben sie mal so die Deponien von Norddeutschland mit in den Blick genommen, da sind alle tatsächlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren voll. Also da kommt auch da kommt sozusagen dieser Link in die Landschaft, irgendwo muss das Zeug ja hin. Und das nimmt Raum ein und das braucht Ressourcen auch eben in dieser eine Deponie zu machen, zu verwalten, das kostet und das ist unter Umständen eben auch umweltschädlich, je nachdem wie. Mhm. Und die Frage ist natürlich, auch Deponien, die betrachten wir jetzt im Zeitraum von, ich weiß nicht, die nächsten 50, 100 Jahre, aber was mal mit denen in 1000 Jahren passiert, wenn vielleicht irgendwelche Folien dann doch kaputt gegangen sind und irgendwelche Schadstoffe dann doch irgendwo durchsickern können, das können wir wenig einschätzen. Also wir schaffen uns mit Deponien Also wir schaffen dann unsere nachfolgenden Generationen große Probleme.
Jetzt ist, das war ja jetzt ja nur eine der Infografiken, wollte ich kurz dazu sagen, ist total komplex und vielseitig schon. Super. Ich würde jetzt einfach trotzdem zum nächsten Thema springen.
Ja, machen wir gerne.
Und da jetzt gar nicht vertiefen.
Nein, man kann ja auch das einfach noch, das ist ja auch genau, die Idee. Man soll deswegen, ja Appetit machen auf das selber.
Genau, deswegen zeigen wir das ja hier auch in der Ausstellung. Die Leute bringen dann viel Zeit mit, um da hineinzutauchen.
Die braucht man tatsächlich, ja.
Als zweites Thema, Aluminium, hatten wir gesagt. Ja. Oder willst du mit Gips eher weitermachen?
Ja, wir können mal zu Aluminium gehen. Das ist bei Aluminium ausgehend eigentlich tatsächlich von unserer Hochschule, die vor einigen Jahren eine neue, also während einer Sanierung eine neue Aluminiumfassade bekommen hat. Daran anschließend haben die gedacht, das finden wir spannend, das schauen wir uns an. Und die haben halt herausgefunden, Aluminium ist ein ganz spannender Baustoff, weil der ist leicht, der ist sehr dauerhaft und der kann echt viel, der sowohl im Fensterbau als auch eben im Fassadenbau ist das für die Architektur ein sehr, sehr wichtiger Baustoff. Und dann haben die natürlich mal geguckt, wo kommt eigentlich Aluminium her, und haben dann festgestellt, Da braucht es einen Erz dazu. Das gibt es gar nicht in Deutschland. Das gibt es eigentlich hauptsächlich in China, in Guinea und in Australien und dann vielleicht noch in Brasilien und Indonesien. Und wenn man dann da nochmal reinschaut, dann merkt man, dass diese Lagerstätten, die sind immer nur so einen Meter dick, liegen zwar direkt unter der Erdoberfläche, aber sind quasi, die erstrecken sich eher horizontal als in die Tiefe und die bedingen, wenn man das abbauen möchte, großflächiges Aufreißen eigentlich der Erdoberfläche. Und das ist insofern problematisch, dass eigentlich die meisten dieser Minen viele, ca. 20% liegen in Primärwäldern, also Regenwäldern, die werden da zerstört. Und andererseits zerstören die natürlich einfach Kulturlandschaften und auch sonstige Landschaften. Und wir wissen ja, dass auch so Tagebaue rekultiviert werden können, aber wir wissen nicht, und das verweist jetzt schon wieder so auf diese übergreifenden Themen, wir wissen nicht, wie in anderen Ländern mit Umweltschutz umgegangen wird und wie sicher auch solche rekultiviert wird und auch wie damit umgegangen wird. Ein weiterer Faktor gerade beim Aluminium, also beim eben dieses Erz, was man da abbaut, heißt Bauxit. Und das wird ausgewaschen, also das hat einen recht geringen Wirkungsfaktor. Nur irgendwie zwischen 9% und 45% von diesem Erz können wirklich genutzt werden. Und um das zu erhalten, muss man es auswaschen und dann entsteht so ein ganz krasser Rotschlamm heißt der, der ist hochsalin und mit Schwermetallen belastet und der muss deponiert werden. Und dann kann man sich schon überlegen, wohin mit diesem Zeug und eben in welchem Land und mit welchen Mitteln und wie wichtig ist in diesen Ländern jeweils der Umweltschutz. Also ich frage das nur, weil wir können es jetzt nicht, die Studierenden haben es nicht weiter angeschaut, aber man merkt, da sind schon weitere führende Fragen, die damit verbunden sind, die dann auch so auf eine Ethik eigentlich hinweisen, die sich da drin verbirgt. Also wir kennen diese Art ja auch wir kennen das von Schokolade oder Kaffee, da haben wir diese Frage schon oft gestellt nach ethischer Consumption.
Und es wird eben im Bauwesen eigentlich überhaupt nicht gestellt,
diese Frage. Genau, die wird nicht gestellt und da sind wir sind die Studierenden auch darauf gestoßen, dass das eigentlich ganz spannend ist. Darüber hinaus, also jetzt, das war vielleicht so diese Rohstofffrage, zurückgeschaut, wo kommt das Ganze eigentlich her? Und beim Aluminium hat man dann eigentlich, hat diese Studierendengruppe bemerkt, das ist eigentlich ein ganz toller Baustoff, weil den kann man endlos recyceln und das Recycling ist auch tatsächlich sehr etabliert bereits. Was sie aber herausgefunden haben, dass diese Stoffströme, also wir sehen das hier an dem Loop, der ist zwar geschlossen, aber ein ganz großer Teil davon, der geht runter.
Also in den Shownotes gibt es dann schon die Grafiken, damit man das auch sehen kann, diesen Loop,
Genau, dass aber irgendwo auf dem Weg dahin auch eine ganze Menge, fast über die Hälfte dieses des Aluminiums auch verloren geht. Wir exportieren das irgendwie ins Ausland. Entweder als Müll oder als Schrott wird das exportiert. Und die Frage muss man dann auch stellen, und dafür importieren wir aber auch ganz viel. Mhm. Und dann fragt man sich, ja, wäre es denn nicht sinnvoll, einfach die alle hier zu behalten und dafür zu sorgen, wenn wir sie schon haben, wir haben einfach vielleicht so eine ständig zirkulierende Menge, die irgendwie reicht, um uns zu versorgen. Also da sind wir bei Weitem überhaupt nicht. Und was natürlich ganz wichtig ist, Aluminium ist eins der energieintensivste Baumaterial überhaupt. Danach kommt Glas und Stahl und Beton, die sind sehr weit hinten eigentlich. Also das ist wirklich das intensivste und da muss man sich dann wirklich fragen, im nächsten Schritt auch, wo will ich es wirklich verwenden und wo kann ich es vielleicht auch mit was anderem ersetzen. Und das ist den Studierenden hier auch irgendwie klar geworden, dass man also dann nicht leichtfertig das auswählt als Architekt, sondern dass man sich wirklich überlegt, wo ist es unersetzbar? Und zum Beispiel, ich würde total übereinstimmen damit, dass man sagt, wenn ich ein Holz-Aluminium-Fenster habe, ist das ein gut eingesetzter Ort weil das sorgt dafür, dass das Holzfenster optimal geschützt ist vor Wetter und es sorgt einfach, da finde ich den Ressourceneinsatz sozusagen gerechtfertigt. Aber ich würde mich zum Beispiel schon fragen, würde ich nicht für eine Fassadenverkleidung vielleicht was anderes finden, alternative Produkte oder. Also man merkt das, und natürlich ist es nicht so einfach zu ersetzen und es ist einfach ein wunderbares Material. Aber hier, es scheinen sozusagen in der Arbeit schon diese verschiedenen komplexen Dinge irgendwie auf. Und
ja, auch diese Widersprüche, die man aushalten muss. Ja, du sagst es, es ist einerseits Hochenergie und vom Abbau her fragwürdig, aber es ist eigentlich ein tolles Material.
Also, ganz genau. Ja. Mhm. Und das jetzt noch nicht mal aus ästhetischen Gründen. Ne? Das ist eine reine Funktionalitätsgründe, weil eben super Eigenschaften. Genau, also ja, und das finde ich eben auch ganz wichtig, was man vielleicht mitnehmen muss oder was die Studierenden hier auch gelernt haben. Ganz oft wünschen die sich ja, dass man, eben, und ich lehre ja das Fach Baustoffkunde, die wünschen sich ganz oft, dass man irgendwie sagt, das ist gut und das ist schlecht und das soll man nicht nehmen und das soll man bitte nehmen. Und es geht aber nicht so einfach zu sagen, weil je nach Anwendung oder je nach Einsatzgebiet oder Einsatzort oder was auch immer, Kombination mit etwas anderem, wird ein Baustoff besser oder schlechter. Also ganz schlimm, und das ist vielleicht auch noch ein Seitennotiz, mit Aluminium wird ganz oft in so Verbundbaustoffen wie Alu-Dibond gebracht und wird dadurch eigentlich fast unnutzbar für weiterführende Zwecke. Und
das ist das verlorene Aluminium, was dann hier auf der Deponie landet, oder?
Genau, unter anderem. Aber da muss man einfach aufpassen, wie die Dinge auch mit anderen verbunden sind. Ne? Und da muss man, ja, das ist nicht einfach. Und man kann jetzt nicht sagen, also ich bin nicht dafür zu, und das ist ja, was eigentlich so diese Lebenszyklusanalyse-Tools tun. Die versehen das einfach mit einem sehr hohen Wert sozusagen, aber man reflektiert dann nicht weiter drüber, ja, wie kann ich denn jetzt, oder warum, oder wie soll ich sagen, der Wert bleibt immer gleich, ob das jetzt in einem Komposit verarbeitet ist oder ob es so verarbeitet ist, dass ich es auch wieder trennen kann. Und das meine ich, das ist zum Beispiel was so eine Lebenszyklusanalyse wenig abbilden kann. Mhm. Und dafür bedarf es eigentlich dieses selbstständig Denken und herausfinden, wo ist jetzt hier der Knackpunkt, wie kann ich vielleicht doch Aluminium verwenden, ohne irgendwie so ein Chaos zu hinterlassen, das nachher nicht mehr weiterverwendbar ist. Ne?
Ja.
Also genau, es ist komplex. Aber das.
Aber der erste Schritt ist natürlich überhaupt erstmal zu verstehen,
wo die Probleme, eben diese Knackpunkte, diese Punkte sind in diesem ganzen System, an denen man eigentlich etwas tun müsste, um das trotzdem, also ja, um dieses System halt irgendwie zu ändern.
Ja.
Mhm. Genau, und dann haben wir noch, wir wollten uns noch Gips anschauen.
Ja.
Und das finde ich insbesondere interessant, weil das so ein Rohstoff ist, mit der extrem wichtig für die Bauwirtschaft in Deutschland ist. Wir haben Gips wird hergestellt in Deutschland und fast 60% kommen eigentlich aus REA-Anlagen, also Rauchgasentschwefelungsanlagen, und 40% nur aus Naturgipsvorkommen. Und tatsächlich die Bauwirtschaft, soweit ich mich erinnere, braucht knapp 55% des deutschen 50% der gesamten Gipsproduktion gehen eigentlich in die Bauindustrie. Und wir kennen das natürlich, den ganzen Innenausbau, den wir so haben, machen wir meistens mit Leichtbauweise, mit Gipskarton und Ständerkonstruktionen und das ist, oder Deckenabhängungen und. Vielleicht auch mal in Estrichen sind die noch drin, und Gipsputze gibt es auch sehr viel. Also es ist ein großes Anwendungsfeld. Und ich habe es gerade schon gesagt, REA gibt es, Rauchgasentschwefelungsanlagen, die sind eigentlich im Zusammenhang mit Energiegewinnung aus Braunkohle zu finden. Also es ist ein Nebenprodukt sozusagen von der Kohleverstromung. Und wir haben das vielleicht alle schon mal gehört, dass wir ja in Deutschland ausgestiegen sind, oder wir haben den Kohleausstieg beschlossen für, 2038. Hier steht zwar 2035, ich meine, es war 38. Und das bedeutet eigentlich, ab diesem Termin haben wir fällt uns diese Gipsquelle weg.
Ja.
Und das ist natürlich insofern interessant, dass da eine ganze Industrie dran hängt und dass wir auch einfach gewöhnt sind, mit diesem Baustoff zu bauen. Was man auch sagen muss, der ist wahnsinnig, also diese Innenausbau mit Gipskartonplatten, das sind so Arbeitskolonnen, die sind darauf getrimmt, ganz schnell, ganz günstig, wirklich viel zu schaffen. Und das heißt, das ist auch ein Kostenfaktor.
Mhm.
Und eben, das wird wegfallen. Und jetzt kann man sich überlegen, ja, da müssen wir halt mehr Naturgips dann abbauen. Und dann kann man sich aber den Blick wieder in die Landschaft bewegen. Und dann merkt man schon, wir nennen das sogenannte Flächenkonkurrenz. eigentlich ist, zumindest in Deutschland oder auch auf der Erde, ist eigentlich jeder, die Oberfläche der Erde ist quasi verschiedene Nutzungen zugeordnet, die miteinander konkurrieren. Und wir haben da urbane Nutzung, also Städte und Siedlungen, wir haben landwirtschaftliche Flächen, wir haben industrielle Flächen, Gewerbeflächen, ne. Und all das steht natürlich sozusagen in Flächenkonkurrenz. Und Naturschutz haben wir auch. Der ist flächenanteilig natürlich noch nicht so verbreitet. Auf jeden Fall können wir nicht einfach diesen Naturgipsanteil erhöhen und immer noch mehr Löcher in die Landschaft machen, weil wir einfach, also da gibt es einfach Konflikte, die müssen erstmal ausgehandelt werden. Das heißt, wir können eigentlich absehen, dass wir dann eine sozusagen Versorgungslücke haben. Und ich finde es sehr interessant, dass man von dem Baustoffen jetzt noch nicht so viel gehört hat. Also das ist noch nicht so populär, obwohl das eigentlich ziemlich bald absehbar da so eine Knappheit gibt, die dazu führen wird, dass das entweder auch sehr teuer wird, diese Gipsausbauten, oder dass man eben Alternativen braucht. Und ich fand dann interessant, im Zuge dieser Recherche hat die Gruppe, die Studierenden, das war eine Einzelperson an der Stelle, die hat dann rausgefunden, dass es tatsächlich auch von der Bundesregierung geförderte Projekte gibt, die eigentlich dieses Gipsrecycling in den Blick nehmen. Ah, das habe ich vergessen zu sagen. Wir haben tatsächlich einen Anteil von kleiner als 5% aktuell, wo recycelter Gips verwendet wird. Und jedenfalls dieses Projekt der Bundesregierung nimmt in den Blick, ob man oder wie man Gipskartonplatten, die quasi aus dem Abbruch von Gebäuden zurückkommen, wie man die recycelt. Und da gibt es jetzt natürlich, die Industrie hat da angefangen, auch so Produktionsanlagen, also das zu integrieren, und nimmt die auch wieder zurück. Aber das ist noch sehr klein und marginal, und tatsächlich hat die Studierende hier herausgefunden, dass das, was quasi zurückkommt aus den Bauabfällen, würde gar nicht reichen, um diese Lücke, die sozusagen der REA-GEPS hinterlässt, zu füllen. Und da gibt's, und ich finde dann sehr interessant, dass man das sowohl auch die Industrie, die ja jetzt vielleicht spezialisiert ist auf Gipskartonplattenherstellung, sich nicht vielleicht mal guckt, können wir nicht auch vielleicht Lehmplatten herstellen und unsere Systeme sozusagen, weil die haben ja schon viel Wissen, vielleicht können die einfach sozusagen umstrukturieren hinzu. Also Lehm ist ja ein sehr, also es gibt ja den Lehmtrockenbau, das wäre so eine Alternative oder Möglichkeit. Oder eben vielleicht auch aus verschiedenen Arten von Mauerwerk und. Aber das ist wie nicht, ich habe sehr gestaunt, dass da sich noch sehr wenig bewegt hat. Und das fand ich an dieser Forschungsarbeit sehr spannend. Und grundsätzlich muss man sagen, was Gips betrifft, ist das ein Rohstoff, der sehr gut recycelfähig ist. Den kann man einfach immer wieder weiterverwenden, indem man Wasser hinzugibt oder entzieht. Und das ist im Vergleich zu anderen Recyclingvorgängen sehr viel energieärmer. Weil man eigentlich, wenn man sozusagen das Wasser entziehen will, muss man irgendwie auf 120 bis 180 Grad das erhitzen. Das sind nicht 1200, zum Beispiel eben, wenn ich irgendeinen Stein brennen will. Ja. Also das ist wirklich eher so im unteren Bereich, unteren Energiebereich, und deswegen eigentlich super interessant.
Umso fragwürdiger, warum das eigentlich noch nicht gemacht wird, weil einfach Gips im Moment noch so billig zu haben ist aus den,
ja,
aus natürlich, der Kohleverstromung.
Es ist, genau, weil wir es im Moment einfach in Überfluss haben. Genau, also ich bin gespannt, was da noch passieren wird. Und staune, dass weder Industrie noch auch so eben die Kreislaufwirtschaftsanstrengungen der Bundesregierung da nicht schon vielleicht auch ein bisschen noch stärker oder sich auch anderen Themen gewidmet haben.
Ich würde jetzt, vielen Dank schon soweit. Es gibt in der Ausstellung einen zweiten Teil.
Ja.
Der sich explizit mit den Landschaften oder der Implikation dieser Baustoffe, Materialien auf Landschaften beschäftigt. Und ich würde gerne noch einmal jetzt sozusagen vertiefend auf diese Landschaften gucken. Vielleicht musst du einmal ganz kurz beschreiben, was wir hier sehen in der Ausstellung. Ja. Also es gibt eben, ja, am besten beschreibst du es selber.
Ja, sorry. Genau. Wir haben da, das ist eben, was leider diese Mappings, diese Stoffstrom-Mappings nicht schaffen, die kommen weitestgehend eben ohne Bilder aus, und wir haben dann irgendwann gemerkt, dass das so ganz einfach, also wir brauchen, um Dinge zu verstehen, doch immer auch so die visuelle Anschauung der Realität, also Fotos, und wir haben uns jetzt entschieden für Luftfotos, die wir uns von Google Earth freundlicherweise runtergeladen haben. Und da haben wir gezoomt auf diese vielen Löcher in der Landschaft, die entstehen beim Rohstoffabbau einerseits. Also da haben wir zum Beispiel Da haben wir einen Kalksteinbruch, wir haben einen Kreide- und Kalksteinbruch und wir haben noch eine Kies- und Quarz-Sandsteingrube angeschaut und das sind alles quasi Löcher in der Landschaft. Wir haben auch bei einigen Locations, also wir haben exemplarisch einfach ein paar ausgewählt, haben wir auch gefunden so rekultivierte Teile davon und man sieht eigentlich, wie welche Dimensionen die auch haben. Mhm. Und
ja, man sieht eben auch das Loch im Verhältnis zu der umliegenden Landschaft. Genau. Und dann sieht man auch sozusagen Siedlungsstrukturen, die da bis ans Loch ranreichen oder andersrum das Loch bis an die Siedlungsstruktur und teilweise auch größer als die Siedlungsstruktur sind.
Genau, und was man einfach vielleicht, das eine Problem ist, dass man diese Löcher nie sieht, insbesondere wenn man nicht gerade im ländlichen Raum wohnt oder in Regionen wohnt, wo die eben vorkommen. Die sind so wie unserem Blick entzogen. Und das ist eigentlich, was wir hier machen wollten. Wir wollten das wie sichtbar machen. Und das andere, was die auch deutlich machen, ist, dass die meisten von diesen Löchern, die haben da irgendwo ein See, da sieht man Wasser. Und das ist so ein wichtiger Hinweis, den wir auch immer irgendwie vergessen. Sobald wir da so ein großes Loch graben machen, haben wir einen großen Impact auf das Wassersystem an diesem Ort. Das führt dazu, dass sich das Wasser in diesen Gruben ansammelt und dann eigentlich die ganze Hydraulik in dieser Gegend verändert. Und das führt dann eben dazu, dass Tiere und Pflanzenarten in der Region unter Umständen mit sehr viel weniger Wasser auskommen müssen. Oder auch Kulturlandschaften. Und das ist ein großer Impact. Und wir pumpen das teilweise auch weg, damit wir überhaupt was abbauen können, je nachdem, wie das, ob trocken oder mit Wasser eben abgebaut wird. Ganz unterschiedliche Techniken gibt es da. Aber wichtig ist, es ist ein Eingriff in diese, in die Lithosphäre und dann eben auch die Biosphäre. Ja.
Und der geht eben weit über das Loch hinaus sozusagen.
Der geht weit über das Loch hinaus und interessant ist vor allen Dingen, das ist jetzt ganz oft nicht unbedingt bei diesen Rohstofflöchern das Thema, aber zum Beispiel bei großen Tagebauen wie Braunkohle und Kohle, da entstehen auch sogenannte Ewigkeitsaufgaben, über die spricht man nie, die gibt es aber und das sind eigentlich so Aufgaben wie zum Beispiel, wir müssen dann ständig Wasser pumpen oder ständig Löcher abpumpen, damit eben nicht genau alles kollabiert und sich in diesem Loch sammelt. Mhm. Wir müssen auch diese Landschaften im Nachhinein, die stürzen dann ein, die sind instabil und so weiter. Also es entstehen einerseits Aufgaben, die man Ewigkeitsaufgaben tatsächlich nennt. Und das sind zum Beispiel eben so die Deponierung von Sachen auch noch. Und das andere sind eigentlich diese Rekultivierungsaufgaben, die nach der Nutzungsphase nach der Abbauphase folgen. Das sind aber auch immer lange Zeiträume von 50 bis 100 Jahren, bis so ein rekultiviert ist als Kulturlandschaft oder als Naturlandschaft. Interessant ist aber dabei, und das ist vielleicht eine positive Nachricht, dass tatsächlich Forschungen gezeigt haben, dass die Biodiversität bei solchen Rekultivierungsgeschichten tatsächlich fast oft höher ist als auf angrenzenden Kulturlandschaften, die nämlich ja auch schon viel zum Artensterben beigetragen haben. Also das ist vielleicht so ein positiver Aspekt, den ich noch gefunden habe, der mich auch überrascht hat oder der uns überrascht hat. Trotzdem eben die Dimension dieser Löcher und diese Naturfolgen und das ist eben auch was einem auffällt, wenn man recherchiert, dass alle diese Firmen, die natürlich was abbauen, die verpflichten sich zu Umweltschutz und so weiter und das ist auch wie zu sagen, also man, per Gesetz geht das in Deutschland auch nur so. Aber eben, wir wissen nicht, wie das in anderen Ländern ist. Und wir, also da zum Beispiel eben diese Bauxitmine im Vergleich, in dem Fall ist das in Sangaredi, in Guinea. Wir wissen einfach nicht, wie die das handeln sozusagen. Und oder wir haben es jetzt nicht recherchiert, aber ich bin sicher, dass das vielleicht anders läuft als in Europa. Und vielleicht noch eine Sache, wir haben hier genau noch die Deponie, die in Blockland.
Die Bremer Deponie.
Die Bremer Deponie haben wir hier mal exemplarisch mit dargestellt und in Bremen ist das ja auch ziemlich interessant. Bremen hat ja nur so eine begrenzte Grundfläche und wenn quasi diese Blockland-Deponie, die ist, soll 2035 schließen, also Bremen hat dann ein Problem, die kann das jetzt nochmal erhöhen, diesen Berg, um weiß ich nicht wie viel, aber dann geht es bis 2040 und danach müsste Bremen, also in Bremen ist es ziemlich evident, wir können das nirgends anders hin tun. Es ist ja alles entweder mit Urbanisierung belegt oder, keine Ahnung, so ein paar landwirtschaftliche Flächen. Dann müssen wir es ins Umland verkaufen, sozusagen. Mhm. Also das wird dann auch ein Kostenfaktor. Ich finde das sehr interessant.
Ja, und es ist nochmal eine andere Dimension. Wir reden sozusagen von Recyclingquote erhöhen, ja, Kreislaufwirtschaft, aber aus Grund sozusagen ökologischer Bestimmung. Hier geht es einfach auch um ein Flächenproblem, ja. oder? Also um genau. Mengen- ist, und Flächenproblem.
Ja. Das ist diese unentdeckte Flächenkonkurrenz ganz oft. Das ist so ein Thema.
Vielleicht können wir noch mal ein bisschen, weil wir irgendwie im Gedanken, trennt man das immer so. Ja, das eine ist irgendwie die Stadt und da wird gebaut und keine Ahnung. Und dann gibt es irgendwie das Landschaft da draußen und da gibt es dann irgendwelche Löcher. Und okay, wir wissen jetzt, aber wie ist die Beziehung sozusagen? Also wie wird die deutlich zwischen Stadt und den Landschaften, die impliziert sind in die Kreisläufe der Stadt?
Genau, also das ist ein großes Problem, dass die eben wie nicht in unserem Fokus sind. Man sieht das jetzt auch in den Studierendenarbeiten, die haben das. Das wäre eigentlich Teil der Aufgabe auch gewesen, diese Beziehungen herzustellen, diese geografischen Stoffströme. Das haben die aus das vorhergehende Modul, was wir quasi das erste Probemodul, da haben die sich stärker darauf fokussiert und haben auch eigentlich mal aufgezeigt, was für Stoffströme von A nach B und über C und über Y laufen und wie wir dann auch ganz schnell mit Seetransport durch irgendwelche Seeengen oder Schiffstransport, also diese ganzen Transportwege, wie die auch noch eigentlich eine Rolle spielen. Mhm. Die arbeiten hier, haben das, die haben das aus dem Fokus rausgelassen und einfach, weil es, also es ist sehr komplex.
Es ist auch so komplex genug.
Genau, und es ist auch, also wir haben das, und das ist amazing, wie verstrickt natürlich durch diese ganzen Schritte, also vom Rohstoff, der Rohstoff muss erstmal abgebaut werden, dann muss der irgendwo hintransportiert werden, wo er verarbeitet wird, und dann muss er von dieser Verarbeitungsstelle wieder auf die Baustelle kommen. Und wenn er auf der Baustelle war für 60 Jahre quasi im Gebäude, dann muss er zur Deponie transportiert werden oder vielleicht in das Unternehmen, das den Bauschutt sortiert und von dort, also da sind Transportwege mit verschiedenen Transportmitteln involviert. Und das ist relativ spannend, was für Distanzen Baustoffe oder Rohstoffe dann auch zurücklegen. Und im Prinzip auch so die Frage, wo kommt eigentlich was her? Und das, also auf unseren Deponien liegen sozusagen Dinge verstreut, die irgendwo quer auf der Welt eingesammelt wurden sozusagen. Und das ist sehr interessant. Also wir vermischen da wahnsinnig viel. Das ist alles sehr, also die sammeln so alle Seemeilen, Landmeilen und. Und die sieht man natürlich da drin nicht. Also die Lebenszyklusanalyse, diese LCA, diese bezieht diese Transportwege auch mit ein, aber die sind ganz oft auch nicht transparent, weil Unternehmen die nicht einsehen lassen. Also da kann man auch, wie soll ich sagen, selbst wenn man nachforschen kann, kann man mit Logik auch viel rausfinden, aber man, ja, und dann, ja.
Ja, was, also was würde mir jetzt sozusagen an die Architektur...
Also wir kennen das ja tatsächlich aus, wir haben ja Nahrungssysteme sehr viel genauer angeguckt, also ich habe mich tatsächlich auch mit diesem Prinzip des Mappings, des geografischen Mappings auseinandergesetzt, als es darum ging, die Verstrickung von Nahrung, Stadt-Land-Beziehungen zu untersuchen. Und ich habe das eben jetzt benutzt, um diese Baustoffe auch so mappen zu lassen mit den Studierenden. Mhm. Und interessant ist aber, dass tatsächlich so die Food Webs sind sehr viel feingliedriger verwoben als die Material-Webs sozusagen. Mhm. Meine Erkenntnis war dann so, wenn man das beides so vergleicht, sind sozusagen die Materialströme, die sind sehr krass industriell organisiert und also fast kaum mit kleinen Firmen, sondern das sind alles wirklich Globalizing und große Player sozusagen involviert und das ist gar nicht so fein verzweigt wie vielleicht eben so ein Foodweb. Mhm. Das ist vielleicht so die Erkenntnis, die ich da mitgenommen habe. Und aus dieser Erkenntnis hat sich auch ergeben, dass da nicht ganz so viele spannende Rückkopplungen oft entstehen. Also die Industrie macht, wie soll ich sagen, die hat so strategische Spots, an denen sie Sachen bündelt. Und das ist natürlich interessant, das auch mal abzubilden und war aber auch nicht einfach.
Das heißt, also man könnte die These ausstellen, dass selbst das ökologische Bauen eigentlich noch sehr industrialisiert ist in der Art und Weise, wie sie Materialströme denkt und eben nicht die frische Kiste, die aus dem Umland sozusagen lokal und kleinteilig verteilt wird, oder?
Genau, das gibt es, die Idee bei Holz vor allen Dingen. Ne? Das ist der Grund, warum man das bei vielen Projektbeschreibungen auch sieht. Ja, und dieses Holz kommt jetzt nicht irgendwie aus den skandinavischen Ländern, sondern aus dem regionalen Forst. Also diese Ansätze gibt es, aber für ganz viele Baustoffe kann man das ja gar nicht machen, weil weil die Rohstoffe dafür nicht von vor Ort sind. Und das Eigentliche, wo der Schritt, der genau dazu führen würde, um diese zentralisierten Material-Webs irgendwie auch wieder feingliedriger zu machen, sodass auch eine Region davon profitiert, weil das ist ja die Idee auch bei Food sozusagen, dass das eine regionale Ökonomie wieder wird. Diese Bestrebungen gibt es ja schon auch, aber das würde bedeuten, wir bauen mit Hanf, mit Stroh, mit Holz, mit Lehm.
Und wahrscheinlich überhaupt weniger als...
Und ich meine, diese Strömung gibt es ja in der Architektur. Ja. Die ist dabei, sich zu formen und oder zu reformieren, die gab es ja auch schon mal. Und was so ein großes Hindernis ist, dass diese lokal vorhandenen Materialien einfach nicht meistens oder... die sind einfach nicht geeignet, um zum Beispiel ein Hochhaus zu bauen. Das kann ich vielleicht sagen. Jetzt gibt es natürlich diese Experimentalbauten, zum Beispiel in Hamburg, wo man dann doch auch mal aus Holz ein Hochhaus baut. Also da kommen so die ersten Ansätze sozusagen. Wir sind dabei. So.
Ist das jetzt schon, das ist jetzt so Richtung Abschlussfrage, ist das jetzt schon eine Architekturtheorie, die du quasi skizzierst, oder Architekturpraxis erstmal, weiß ich nicht, die an der Abraumhalde beginnt, also bei der Landschaft, wo die Materialien herkommen? Oder wie würde unser Nachdenken über Architektur anders aussehen, wenn wir wirklich Architektur zu verstehen als sozusagen aus der Landschaft heraus gesourced?
Ja, das ist ein super... Ich würde da gerne so ein Zitat vorlesen und ich sehe jetzt gerade da, weil ich habe da... Erstaunlicherweise, und ich habe die Theorie quasi nicht entwickelt, aber ich habe sie wiederentdeckt bei Vitruv tatsächlich.
Okay.
Der hat das schon mal formuliert und ich lese das tatsächlich auch immer in meiner Baustoffvorlesung, kommt das auch ganz oft, weil ich es wirklich, also wir müssen das gar nicht erfinden, es gibt es schon als Theorie in dem Sinne. Und viele nachher haben das wahrscheinlich auch schon, wie soll ich sagen, formuliert und ja, also ich habe das nur als ob ich das jetzt so schnell finde.
Ja, aber super spannend.
Warte, einen Moment.
Also es gibt ja, ich frage jetzt auch deswegen.
Nein, aber es ist richtig. Ich finde, dass eigentlich ist das eine Art, es ist eine Position und eine Haltung zur Architektur. Aber man kann das auch als Theorie bezeichnen. Und genau, ich habe es jetzt gefunden.
Super.
Ich kann das kurz vorlesen. Genau, also Vitruv hat irgendwann geschrieben, in seinen 10 Büchern über die Architektur steht, die Verwendung aber ist die zweckmäßige Verteilung des Materials und des Raumes und eine sparsame und berechnete Mäßigung des Aufwandes bei Bauwerken. Diese wird so beachtet, wenn fürs Erste der Baumeister das nicht verlangt, was nicht gefunden oder beschafft werden kann, außer um hohen Preis. Denn nicht allerorts gibt es Grubensand, noch Bruchsteine, noch Tannen, noch hochstämmige Fichten, noch Marmor, sondern an einem Ort findet sich dieses, an dem anderen jenes Material. Und das Zusammenbringen desselben ist schwierig und mit großem Aufwand verbunden. Man muss aber, wo es keinen Grubensand gibt, Flusssand oder angeschwemmten Meersand gebrauchen. Auch den Mangel an Tannen und hochstämmigen Fichten umgeht man durch die Anwendung der Zypresse, Pappel, Ulme und Pinie. Und diesem ähnlich wird auch das Übrige ausfindig zu machen sein. Also er beschreibt hier eigentlich eine Art Vorgehensweise der Materialauswahl. Und ich finde die absolut treffend. Und insofern, ja, das ist eine Theorie und die ist auch schon geschrieben.
Ja, super. Das ist doch ein perfektes Schlusswort. Eine letzte Frage habe ich aber noch. Was möchtest du, oder vielleicht ist sie eigentlich schon impliziert, was möchtest du, dass die Besucherinnen dieser Ausstellung mit nach Hause nehmen? Also ihr verteilt ja auch diese Infografiken, damit die dann zu Hause studiert werden können. Aber was sollen die gedanklich mitnehmen? Ein letzter Satz, das ist ja vielleicht...
Wir haben so ein kleines Paket zum Mitnehmen gemacht, weil wir wissen, dass das sehr schwer zugänglich ist, dieses Thema. Und man braucht Zeit, um sich da rein zu vertiefen. Und wir möchten eigentlich tatsächlich, uns ist klar, dass man das nicht schafft hier in der Ausstellung. Und deswegen, was wir uns wünschen, ist, dass man vielleicht einfach aufmerksam wird auf dieses Thema und dass man sich ein bisschen Zeit nimmt, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch so eine Begeisterung dabei entwickelt, wie wir sie vielleicht haben. Oder ich kann da auf jeden Fall von sprechen, von meiner Position aus, sich einfach für das Thema zu interessieren und auch das Handeln und Entwerfen danach auszurichten.
Ja.
Das wünsche ich mir.
Ja. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Super interessant.
Ja, ich danke auch. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Die Ausstellung läuft auch noch ein bisschen, aber natürlich ist dieser Podcast wird über die Ausstellung hinausgehen. Wir haben versucht, das so zu konzipieren, dass man sich mit den Themen sozusagen auch beschäftigen kann, auch wenn die Ausstellung dann selber irgendwann nicht mehr existent ist. Aber eben, es gibt diese Infografiken und ich hoffe, dass die breit sozusagen gelesen werden und animiert dazu, sich mehr damit zu beschäftigen. Vielen, vielen Dank.
Ich danke. Hat Spaß gemacht.
Und bis...
Bis bald mal wieder.
Zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten
okay.
Mal.
Ciao.
Tschüss.
Schall und Raum, der Podcast. Idee und Konzept Celine Schmidt-Hamburger in Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters. Technische Durchführung und Sprecher Christian von Wissel. Sounddesign Matthias Klopp. Ein Format des Bremer Zentrums für Baukultur.